auf der Suche nach Frieden. Allein. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt, von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Allein. Wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Ein etwas melancholisches Lied von Reinhard May. Aber ich dachte, da ist schon etwas dran, dass wir Menschen, glaube ich, Christen oder Nicht-Christen, uns in manchen Situationen unseres Lebens zutiefst allein fühlen. Es gibt ein großes Schlagwort, das vor allem aus dem Marxismus kommt. Das ist das Schlagwort der Entfremdung. Der Entfremdung. Also größtenteils wird es auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt bezogen, aber ich glaube, da ist was wirklich dran. Wir sind zutiefst entfremdet, also Fremde. Wir sind einander fremd. Selbst wenn wir uns gut kennen, sind wir uns irgendwie fremd in manchen Situationen. Verrückterweise sind wir uns teilweise uns selbst fremd. So kenne ich mich gar nicht. Dabei kenne ich mich eigentlich ziemlich gut. Es ist eine verrückte Situation. Man ist mit einem Menschen verheiratet und ist sich fremd. Man kennt einander seit Jahren, ist in Liebe miteinander verbunden und trotzdem ist man sich irgendwie fremd. Mir fiel das ein, gerade bei diesem Thema auf der Suche nach Frieden. Ich glaube, dass dieses Fremdsein, dieses Getrenntsein ein wesentlicher Grund dafür, eine Ursache dafür ist, dass wir uns so sehr nach Frieden sehnen. Weil ursprünglich war das nicht so. Ursprünglich waren wir mit Gott, bei Gott zu Hause und nicht fremd. Dabei versteht doch jeder von uns Frieden als etwas Schönes und Gutes, als etwas Anstrebenswertes. Jeder mag es, wenn es friedlich ist. Und doch haben wir häufig einen Umgang miteinander, der eher von etwas anderem, von Fremdheit geprägt ist. Mit uns selbst, von Heimatlosigkeit, Rastlosigkeit, Missverständnis, Unverständnis. Und eben am seltsamsten mit uns selbst eben, wir sind 24 Stunden mit uns zusammen und manchmal gucke ich in meinen Kopf und denke, verstehe ich nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich las neulich ein anderes Gedicht, ähnlich deprimierend, oder zeigt einfach, was in uns ist, nämlich von Friedrich Nietzsche, vereinsamt, da ist an einer Stelle, weh dem, der keine Heimat hat, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Ein sehr unglücklicher Mensch übrigens, der Herr Nietzsche. Die Welt, die uns doch eigentlich alle Möglichkeiten des Lebens bietet, die wir genießen können, an der wir uns freuen können, die uns ein Tor zu allem Möglichen ist, wird hier beschrieben als etwas, eine stumme und kalte Wüste. Also stumm, sprachlos. Wir merken, dass wir in Beziehung immer irgendeine Form der Sprache brauchen, um Beziehungen aufzubauen. Sprache ist das wichtigste Mittel, um Einsamkeit zu entgehen. Und der Einsame erlebt eine tiefe Sprachlosigkeit, ihm sagt das alles nichts mehr. Oder eine kalte Wüste. Eigentlich ist ja eine Wüste heiß, aber es gibt ja diese Eiswüste und da wir fühlen, wir frösteln so. Der Einsame friert allein. Ja. Friedrich Nietzsche soll ein sehr einsamer und bitterer Mann gewesen sein, der aber auch gleichzeitig gespottet und gehöhnt hat auf das dumpfe deutsche Stubenglück. Das war ihm wieder zu muffig. Also er spricht davon, dass es so eine Eiswüste gibt, in der man sich irgendwie in der Einsamkeit befindet, aber das Stubenglück wollte er auch nicht haben. Und ich glaube, dass er da was richtig erkannt hat, nämlich eigentlich Gemütlichkeit ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Gemütlichkeit, sondern wir brauchen echte Gemeinschaft und Frieden. Und das muss nicht mal gemütlich sein, aber das ist eine Gemeinschaft in Frieden. Nietzsche hat ein weiteres Problem erkannt. Er hat nämlich gesagt, Gott ist tot. Über diesen etwas freche Geschichte, wo jemand das hingeschrieben hat, Gott ist tot, Nietzsche, und dann hat jemand daneben geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Also, wer ist hier tot? Aber ich glaube, er hat damit etwas gemeint, er hat damit etwas ausgedrückt, dass er sagt, man hat eigentlich Gott getötet. Man hat ihn eigentlich umgebracht. Er hatte den lebendigen Gott nicht gefunden und er konnte eben nicht glauben, weil er Leute erlebt hat, die nicht dafür eingestanden haben, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und ich glaube, das ist eben der Wurzel unserer größten Entfremdung. Und die Wurzel unserer größten Einsamkeit ist eigentlich, dass wir keine Beziehung zu Gott haben. Dass diese Beziehung, die ursprünglich eigentlich unsere Heimat wäre, dass die weg ist. Wir sind von Natur aus ihm fremd. Dabei ist er unser Schöpfer, er ist unser Vater, er ist unsere Familie, wir gehören zu ihm. Und er hatte uns von Anfang an der Schöpfung auf Gemeinschaft mit ihm angelegt. Wir sollten seine Gesprächspartner sein, sein Gegenüber. Und was passiert, als Menschen sich gegen ihn stellen? Ja, sie verstecken sich. Sie verstecken sich im Busch, das ist natürlich total verrückt, das ist so ähnlich sinnvoll wie Jona, der auf einem Schiff vor Gott flieht und dann den Leuten, die ihn fragen, was machst du denn hier, sagt, ich fliehe vor dem Gott, der die Himmel und Erde gemacht hat. Es ist nicht sonderlich sinnvoll, aber das ist so ähnlich bei Adam und Eva, die sich eben in den Büschen verstecken vor diesem Gott und man denkt, das ist ja verrückt, die verstecken sich vor dem Leben. Wie kann man diese Feindschaft, diese Fremdheit überwinden? Die meisten von euch sind ja schon lange, lange, lange Jahre Christen und haben hoffentlich einmal diese Heimat erlebt und diese Heimat gefunden. Und Paulus schreibt in den Versen, die Johanna eben gelesen hat, er schreibt an Christen. Und er muss sie daran erinnern, wie war es denn vorher? Und wie ist es jetzt? Und es sollte jetzt anders sein, als es jetzt ist. Und er sagt, guck doch mal, denk daran, wie es früher war. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Natürlich ist man ohne Gott. Gott hatte einen Weg zu den Menschen gefunden. Dieser Weg ging über sein Volk. Der ging über den Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Wenn man kein Jude war, hatte man keinen Zugang zu Gott. Und Paulus beschreibt also die Situation eines Menschen ohne Gott. Erstens mal, er hat keinen Christus, er hat keinen Messias, keinen versprochenen Retter. Gott hat einen Erlöser versprochen, aber dieser Erlöser kam über Israel. Man hat kein Bürgerrecht, man gehört nicht zu dem Volk Gottes dazu, man hat kein Bürgerrecht. Also Paulus hat sich an vielen Stellen auf sein römisches Bürgerrecht berufen. Und wir, wenn wir mal im Ausland sind und Schwierigkeiten haben, dann gehen wir zu unserer Botschaft und sagen, hier, wir haben Bürgerrecht in der Bundesrepublik Deutschland und wir hätten gerne, dass die Botschaft uns hilft. Und Paulus sagt, ihr habt natürlich kein Bürgerrecht bei Gott. Ihr gehört nicht zum Volk Gottes. Gott hat sich ein Volk ausgesucht, eins unter vielen anderen. Und das ist nicht euers. Es ist ein kleines Volk. Ihr wart Fremde, also hier Fremdheit, ihr wart Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Gott hatte mit Israel gesprochen, ihm feste Zusagen gemacht, ihm Verheißung gemacht und dazu gehört ihr nicht. Außerhalb des Bundes, dann ihr habt keine Hoffnung. Ohne dieses Bürgerrecht, ohne die Zugehörigkeit zum Volk Gottes hatte man keine Hoffnung. Weil nur über diesen Weg hat Gott Hoffnung versprochen. Natürlich kann man Hoffnungen haben, ganz viele, aber die eine Hoffnung, nämlich bei Gott wirklich zu Hause zu sein, die hat man eben nicht. Und man ist ohne Gott in der Welt. Also auch wenn ich meinen Schöpfer anerkenne, dass er mein Schöpfer ist, die Beziehung, dass er mein Vater dadurch wird, die ist nicht da. Es gab eine Stelle, wo man das ganz praktisch gesehen hat, wie man außen vor ist, wie man fremd ist für Gott. Das war der Tempel in Jerusalem. Zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, war der gerade noch zu finden. Da hatte man nämlich eine Trennung. Also in Jerusalem war der Tempel und das war symbolisch der Zugang, wo Gott gesagt hat, da bin ich. Wenn man zu Gott kommen wollte, hatte man aber das Problem, es gab nicht nur den Tempel, sondern es gab verschiedene Höfe außenrum. Die waren so in so konzentrischen Kreisen. Und als Heide durfte man zwar den äußeren Vorhof, man konnte sich die ganze Sache von ferne angucken, aber man durfte nicht weiter. Dann gab es einen Vorhof, wo man als Israelit hinein kann. Dann konnte man noch einen Vorhof weiter und noch einen Vorhof. Und dann war man erst, und, aber zum Allerheiligsten kommt man nur als oberster Priester nach großen Reinigungen einmal im Jahr. An diesem Tempel gab es an den Vorhöfen große Schilder, die waren auf drei Sprachen, damit es auch jeder versteht. Unter Todesstrafe ist es verboten, diesen Hof zu betreten, wenn man kein Israelit ist. Kein Jude ist. Also ich glaube, deutlicher kann man das nicht machen, dass man da keinen Zutritt hat. Der Weg zu Gott war praktisch und symbolisch verstellt. Es gab keinen Frieden mit Gott. Es gab eine Entfremdung, eine Feindschaft zwischen Gott und uns. Und ich glaube, diese Entfremdung, die wir haben, die erleben wir in manchen Situationen unseres Lebens. Ganz unterschiedlich. Also manchmal fühlen wir uns einfach elend und einsam, vielleicht unter vielen Leuten. Ich habe neulich mit einer jungen Frau gesprochen, die sagte, in ihrem Jugendkreis fühlt sie sich total einsam. Und das ist ein riesen Jugendkreis, sind 70 Leute. Aber sie sagt, ich bin hier ganz alleine. Man kann unter vielen Leuten ganz alleine sein. Oder man sitzt alleine, weil einen niemand besucht. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der fährt medizinische Güter aus und der sagte mir, ich bin oft der einzige Mensch, mit dem diese Leute in der ganzen Woche gesprochen haben. Der einzige Mensch. Wie kann man ohne Gott leben? Ja, solange es gut geht. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo das vielleicht auch hoffentlich uns bewusst wird, wie einsam wir sind ohne Gott. Und als Christen haben wir die Chance, dass es anders ist. Jetzt passiert etwas zwischen Gott und uns, das ist das Nächste, nämlich Frieden mit Gott. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Fremde wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, also diese Mauer am Tempel abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Was für ein Kontrast. Also ich habe das hier im Bild versucht, ein bisschen deutlich zu machen. Also vorher habt ihr den Mönch am Meer gesehen von Caspar David Friedrich, der so ganz alleine da vor diesem undurchdringlichen Meeresschaum da steht. Und hier von Rembrandt gemalt, der verlorene Sohn, der bei seinem Vater Annahme findet, Heimat findet, Frieden, Nähe, Geborgenheit, Vertrautheit. Also von weit weg zu ganz nah. Gott ist nah. Im Deutschen ist es zumindest so, dass das Wort gnädig darauf auch anspielt. Gnädig heißt, er hat sich genaht, er hat sich uns angenähert. Und die Mauer zwischen dem Volk Gottes und dem Nichtvolk Gottes, diese Mauer am Tempel wurde eingerissen. Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, da ist ja noch viel mehr passiert. Nicht nur die Mauer außenrum eingerissen worden, sondern innen drin, im Allerheiligsten, dieser Vorhang, der dazwischen war, wo man nicht durch konnte, ist von oben nach unten durchgerissen. Das heißt, da ist freigemacht worden. Nicht, weil wir das wollten, sondern weil Gott von oben nach unten angefangen hat. Die Mauer ist abgerissen. Wir können das in Deutschland uns ja eigentlich gut vorstellen. Die Mauer ist weg. Ich war vorletzte Woche in Berlin, und da sieht man die Mauer nicht mehr. Also man muss die echt suchen. Da gibt es noch so ein paar Reste, die irgendwie rumstehen, aber man schlendert so von links nach rechts und von Ost nach West, ist überhaupt kein Problem. Ich weiß noch, wie das anders war. Da stand ich auf so einem Türmchen, habe da runtergeguckt und habe gedacht, die sind völlig verrückt. Eine Mauer, ein Todesstreifen, noch eine Mauer, irgendwelche Minen, die da waren, Selbstschussanlagen, Wahnsinn. Das sind hunderte Leute umgekommen an dieser Mauer, weil sie versucht haben, das zu überwinden. Und jetzt ist es weg. So vollständig, wie die Mauer in Berlin abgerissen wurde, so vollständig ist die Mauer zwischen Gott und uns weg. Und uns Christen muss das nochmal bewusst werden, was das für ein Vorrecht ist, was das für eine Chance ist. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Wir können zu ihm hinlaufen, zu unserem Vater. Wir können uns in seine Arme werfen, in seine Arme schmiegen. Wir können ihn jederzeit anrufen im Gebet. Er hört uns hundertprozentig zu. Er ist für uns. Das Gesetz ist abgetan, heißt es hier. Also Jesus hat die Zugangssperre aufgehoben, die Mauer durch seinen Tod. Und das ist auch etwas, was Paulus hier betont. Er sagt, das gab es nicht umsonst. Das war nicht irgend so eine tolle Idee und ach, wir könnten nochmal und hier, wir haben eine Mediation gemacht und in der waren wir uns alle einig. Sondern Jesus Christus hat quasi den Tod auf dem Todesstreifen auf sich genommen und hat die Mauer abgerissen durch seinen Körper, durch seinen Leib, durch sein Sterben. Das hat ihn unendlich viel gekostet. Und das muss uns bewusst werden, wenn wir als Christen Frieden mit Gott haben, ist das eine Kostbarkeit. Auch für alle anderen. Der andere ist genauso kostbar erworben wie ich. Der Frieden des anderen zu Gott ist genauso teuer gewesen für Gott wie der Frieden, den ich jetzt habe. Und das hat dann Konsequenzen für uns. Damit er die beiden versöhne mit Gott in einem Leib, in einer Gemeinde, durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, und Frieden, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gotteshausgenossen. Das schreibt jetzt Paulus an die Leute in Ephesus und die gehörten zum größten Teil eben zu der Gruppe, die vorher nicht zum Volk Gottes gehört hatten, die nicht Bürgerrecht in Israel hatten, die keine Juden waren. Er sagt, ihr seid jetzt genauso dabei. Und ihr habt in der Gemeinde Leute, die eben Juden waren und die waren vorher schon dabei. Und zwischen euch ist jetzt die Mauer abgerissen. Zwischen euch. Nicht nur zwischen Gott und euch, sondern auch zwischeneinander. Jetzt überlegt euch, was ihr dadurch alles gewonnen habt. Also, wir sind mit Christus. Wir haben einen Messias. Wir haben einen Retter, der uns durch Jesus gekommen ist. Wir sind Teil seiner Gemeinde. seines Leibes, also seines Körpers. Wir sind mit einem Bürgerrecht ausgestattet. Wir gehören nicht nur zu einem äußeren Volk hier auf der Erde, sondern wir gehören zu einem himmlischen Volk. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir haben ein Recht, bei Gott zu sein. Wir haben sogar ein Familienrecht bei Gott. Wir sind mit im neuen Bund. Das ist ein fester Vertrag, den Gott mit uns gemacht hat. Wir gehen mit Hoffnung durch die Welt. Wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Wir sind mit Gott in der Welt. Jeden einzelnen Tag unseres Lebens haben wir direkten Zugang zu Gott. Das ist ein riesen Geschenk für uns alle. Aber das hat auch Konsequenzen für unser Miteinander, logischerweise. Alles andere wäre ja ganz komisch. Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich persönlich einen Zugang zu Gott, dann verstehe ich nicht, was Gott hier gemacht hat. Christsein ist nie privat. Das ist nicht mein Glaube, der nur mit mir zusammenhängt. Wir haben zum Beispiel die Taufe gefeiert von der Anne. Die Taufe ist nicht nur eine Privatveranstaltung, sondern Anne, was wichtig ist, in der Gemeinde zu feiern, weil man mit der Taufe symbolisiert, ich gehöre dazu. Das sind nicht nur Vorrechte für uns privat. Der Frieden mit Gott ist die Grundlage für unseren Frieden miteinander. Wir sind eine versöhnte geistliche Familie, in der wir uns durch Jesus Christus im Glauben wachsend gegenseitig wertschätzen, unser Leben teilen und mit unseren Gaben Ehringshausen dienen. Kennt das jemand? Guckt so ein bisschen ratlos. Was ist das? Was ist das jemand? Ja, genau, das ist der Leitspruch oder die Vision oder wie auch immer. Also jedenfalls dieses große Motto, das ist etwas, was wir uns wünschen. Eine Vision ist etwas, was noch nicht hundertprozentig verwirklicht ist, aber das ist das, worauf wir uns ausrichten, was Gemeinde hier ausmachen soll. Wir sind eine versöhnte geistliche Familie, in der wir uns durch Jesus Christus, der hat es ermöglicht, im Glauben wachsend, gegenseitig wertschätzen, unser Leben teilen und mit unseren Gaben Ehringshausen dienen. Das kann nicht nur so ein Spruch an der Wand sein, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns das jeden Sonntag hier nochmal vergegenwärtigen. Das ist doch das, was wir hier wollen. Und das ist urbiblisch. Das ist das, was wir hier in Ehringshausen wollen, eine versöhnte Gemeinschaft zu sein. Jesus hat die Mauer zwischen uns abgerissen. Und wenn wir Mauern aufbauen zwischeneinander mit unseren Vorwürfen, mit unseren Verletztheiten auf die Dauer, ist das nicht recht, sondern wir müssen sie dann Jesus Christus bringen und sagen, heile meine Verletzung. Reiß bitte die Mauer zwischen mir und diesem fremden Menschen neben mir, der in der Gemeinde sitzt. Reiße diese Mauer ab. Er hat die beiden versöhnt mit Gott in einem Leib. Wir sind ein Leib. Das ist übrigens interessanterweise ja das, was in der Bibel auch der Ausdruck für die eheliche Gemeinschaft ist, für den Geschlechtsverkehr sogar. Man wird eins, man wird ein Leib. Und eine Ehe, die aus zwei völlig Fremden besteht, kann auf die Dauer nicht bestehen. Aber wenn wir jetzt ein Leib sind, wenn wir zusammengehören, dann verwirklicht sich das, was Jesus Christus in uns angefangen hat. Und wo das nicht der Fall ist, ist es etwas, was Gott nicht will. Jetzt ist die Frage natürlich, wer ist für euch in der Gemeinde fremd? Wem seid ihr fremd oder wer ist für euch fremd? Mit wem habt ihr keinen Frieden? Vielleicht ein Waffenstillstand, aber keinen Frieden. Es ist ja ganz einfach übrigens, mit allen Christen der Welt verbunden zu sein, theoretisch. Also ich kann mit den Geschwistern in Afrika und in China, kann ich wunderbar sein, weil die kenne ich ja nicht, mit denen habe ich ja nichts zu tun. Die sind mir zwar fremd, aber die sind mir ganz lieb. Aber mit den Leuten in der eigenen Gemeinde echten Frieden zu haben, das ist schwer. Ich würde sagen, es ist auf die Dauer wahrscheinlich sogar unmöglich. Weil wenn es leicht wäre, hätte Jesus dafür nicht sterben müssen. Aber Jesus Christus ist dafür gestorben, dass wir miteinander Gemeinschaft haben. Ich habe das in dieser Woche auch erlebt, also war eine bewegte Woche, dass Menschen die Nähe in einer Gemeinde nicht aushalten konnten. Sie konnten es nicht ertragen, einander nicht ertragen. Die einen konnten zum Beispiel nicht ertragen, dass andere Leute Dinge wichtig fanden, die sie nicht wichtig fanden. Dass andere Schwerpunkte setzen wollten, die sie von, oder dass sie andere Schwerpunkte setzen wollten, die anderen haben das kritisiert. Und es kam über lange Zeit zu einem schleichenden Auseinander und immer weiter und diese Woche dann zum harten Krach. Ich denke, man hätte vor einem Jahr, wahrscheinlich vor mehreren Jahren schon, sich aufeinander zubewegen müssen, auch mal ehrlich und offen miteinander reden müssen. Und irgendwann war es dann so hart, dass diese Gemeinde gesagt hat, wir sind nicht mehr ein Leib, sondern wir sind hier irgendwie, der ist wie ein Fremdkörper bei uns und wir schaffen es nicht mehr zusammen zu bleiben. Das war sehr schmerzhaft. Gott hat mit der Gemeinde keine WG gegründet. Also eine WG, das ist so, man nützt eine gemeinsame Wohnung und man kann sich vielleicht ein bisschen ärgern darüber, wer jetzt das Bad putzt und wer vielleicht die Küche aufräumt oder so, aber im Prinzip ist man, im Zweifelsfall zieht man halt aus. Nein, wir sind eine Familie und zur Familie gehört man lebenslang. Und manche haben den Eindruck, das ist nicht lebenslang, das ist lebenslänglich. Aber wie kann es sein, dass ich einen Menschen ablehne, für den Jesus Christus sein Blut gegeben hat, für den Jesus Christus sich hingegeben hat? Das kann nicht sein. Das heißt nicht, dass ich das falsche Verhalten des anderen einfach akzeptiere. Das muss ich vielleicht auch adressieren auf eine gute Weise. Aber ich muss es auch vergeben können. In der Gemeinde, von der ich geredet habe, wo es hinterher nicht mehr ging, hat eine Seite dann behauptet, ich habe ein Recht darauf, unversöhnlich zu sein. Weil solange wie der sich nicht entschuldigt, muss ich ihm nicht vergeben. Ich denke, also ich weiß nicht genau, in welchem Buch du das gefunden hast, aber in dem Buch, das ich kenne, steht das nicht drin. Ich habe kein Recht auf Unversöhnlichkeit. Jesus Christus hat am Kreuz den Menschen vergeben, die ihn hingerichtet haben. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat nicht gesagt, Vater, vergib denen, die jetzt oder auch in Zukunft irgendwann mal einsehen, dass sie etwas falsch machen. Sondern er hat ihnen vergeben. Durch das Opfer seines Leibes. Was opfere ich denn? Bin ich bereit, für den anderen etwas zu opfern? Bin ich bereit, für den anderen etwas einzusetzen, was mich auch etwas kostet? Es wird mich weniger kosten als Jesus Christus. Nicht ich schaffe den Frieden. Der Frieden ist schon da von Jesus Christus her. Aber ich glaube, in manchen Situationen denke ich auch, wenn ich in Gemeinde bin, dass ich mehr darüber nachdenke, welche Ansprüche ich eigentlich habe oder welche Rechte ich habe. Und wir sind uns auch deswegen fremd, weil wir einander wirklich, ehrlich nicht kennen. Wir verstehen einander nicht. Völlig andere Gemeinde. Wir waren noch knapp ein Dutzend. Und es gab Stress. Übrigens wird der Spannung größer, je weniger man ist. Bei einer größeren Gemeinde kann man sich besser aus dem Weg gehen. Ist nicht wirklich hilfreich, ist kein echter Friede. Aber es ist zumindest dann die Spannung nicht so offensichtlich. Aber wenn es ein ganz kleiner Trupp wird, dann wird es irgendwann unerträglich. Und dann sagte einer in der Sitzung, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal beieinander im Wohnzimmer gesessen haben. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Mit 12 Leuten besucht ihr euch gar nicht. Ist ja kein Wunder, dass ihr nicht zusammengehört. Das muss doch möglich sein, einander privat zu begegnen, einander kennenzulernen, Zeit miteinander zu haben. Wir haben nicht viel Zeit, aber die Zeit, die wir haben, auch für Gemeinschaft mit anderen, das kann ich kostbar nutzen. Lernen wir uns kennen. Wir haben bei Refocus erkannt, auch hier für Ehringshausen speziell, Gemeinschaft und Versöhnung gehören zusammen. Ein Teil davon wird sein, dass sie einfach Zeit miteinander verbringt, dass sie vielleicht auch hier Kaffee Vor dem Gottesdienst schon Kaffee. Ich finde das eine super Sache. Kaffee kann man eigentlich fast immer trinken. Und wenn ich dann noch nette Leute habe, mit denen ich einfach rede, ist das ein Vorteil. Wenn ich Mahlzeiten miteinander habe und einfach den anderen kennenlerne, wenn ich den anderen besser kenne, dann verstehe ich ihn besser, da gibt es weniger Missverständnisse. Aber das wird nicht alles sein. Vielleicht denkt ihr einen Moment darüber nach, wer in dieser Gemeinde ist euch wirklich fremd. Schreibt euch diesen Namen zu Hause auf einen heimlichen Zettel, legt ihn in eure Bibel und betet für diesen einen Menschen. Mal eine ganze Weile lang. Und seid gespannt, was Gott tut. Er ist es, der Frieden macht, nicht wir. Wir können so äußere Dinge, wir können uns überlegen, was können wir tun. Ich finde es toll, wenn ihr da hinten solche Ideen auch aufgebracht habt. Aber die Ideen alleine werden es nicht tun, sondern es ist ein geistliches Wunder, das da geschehen kann. Und ich glaube, dass ihr dann erlebt, dass Gott aus den Zweien oder den Vielen eins macht. Und dass wir durch den Heiligen Geist dann Mauern zwischen uns überwinden können. Dass wir einander verstehen lernen. Dass wir dann miteinander entdecken, was für einen Reichtum doch wir miteinander haben. Dass niemand von uns alleine sein muss, niemand einsam sein muss. Sondern wir eine starke Gemeinschaft sind, mit Gott verbunden und miteinander. Und dann wird mein Reichtum, mein geistlicher Reichtum, unser Reichtum, und unser Reichtum wird dann auch mein Reichtum. Ich bete. Jesus, ich kann das nicht ermessen, was es dich gekostet hat, für uns zu sterben. Noch dazu wirst du gewusst haben, wie wir hinterher damit umgehen. Dass es ja nicht so sein würde, dass sofort Gemeinde sich bildet und alle immer ein Herz und eine Seele sind, sondern dass auch deine Gemeinde über Jahrhunderte und über Jahrtausende immer wieder von Streit und von Fremdheit geprägt ist. Ich danke dir, dass du es trotzdem getan hast. Es ist unsere einzige Chance. Ich danke dir, dass du uns damit auch für so wertvoll erklärt hast, dass du uns so wertgeschätzt hast. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir echte Versöhnung finden. Decke doch auf, was an Streit da ist, an Missgunst, an Missverständnis, was an Neid, Eifersucht, Macht, Streben, Stolz da ist. Und schaffe in uns durch deinen Geist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Schaff das in uns. Ich bitte dich darum. Sei du unser Friede. Amen.